Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Deutschland feiert 20 Jahre Einheit. Bundespräsident Wulff lobt insbesondere die Bereitschaft der Ostdeutschen zur Veränderung. Wir reden später in der Sendung mit einer jungen Frau darüber, wie sie die Vereinigung und vor allem die Zeit davor, die Zeit der Wende, als Mädchen erlebt hatte.
Abenteuer. Also ich wollte auf die Demonstrationen gehen und wurde nicht gelassen, wofür ich im Nachhinein dankbar bin. Auf der anderen Seite sind das doch Momente, in denen ich wirklich Angst hatte, als meine Eltern die Ost-SPD gegründet haben und nicht wiederkamen und ich den Deutschlandfunk hörte, von den Ausschreitungen, von den Verhaftungen hörte und nicht wusste, ob meine Eltern darunter sind oder nicht. Das war ein Moment, wo mir das Herz sehr stark in die Hose gerutscht ist.
Luise Müller und ihre Mutter, die Bürgerrechtlerin Annemarie Müller, im Echo-Gespräch. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt Philipp Bürgler, er hat den Nachrichtenüberblick.
Deutschland feiert heute den 20. Jahrestag der Einheit. Am offiziellen Festtag in Bremen lobte Bundespräsident Wulff die Veränderungsbereitschaft der Ostdeutschen. Die Menschen im Osten hätten vorgelebt, wie Umbrüche zu meistern seien. Das sei bis heute nicht ausreichend hervorgehoben worden. In seiner Rede sprach Wulff vom Zusammenhalt der Gesellschaft.
Unser Land muss Verschiedenheit aushalten, es muss sie sogar wollen. Aber zu große Unterschiede gefährden den Zusammenhalt und daraus folgt für mich: Vielfalt schätzen, Risse in unserer Gesellschaft schließen. Das bewahrt vor Illusionen, das schafft echten Zusammenhalt. Das ist die Aufgabe der deutschen Einheit heute.
Auch in Berlin wurde der 20. Jahrestag der deutschen Einheit gefeiert. Rund ums Brandenburger Tor feierten übers Wochenende rund 100.000 Menschen auf einer Festmeile. Die US-Regierung hat einen Warnhinweis für Reisen nach Europa herausgegeben, wegen einer erhöhten Gefahr von Terrorangriffen. Ziel von Anschlägen könnten demnach Transportmittel und touristische Infrastruktur sein. Dort sollen US-Bürger gemäß dem Warnhinweis besonders vorsichtig sein. Aktuelle Informationen deuteten darauf hin, dass Al-Qaida und verbündete Gruppen Anschläge planten, schreibt das US-Außenministerium. Das britische Außenministerium teilt mit, es bestehe eine hohe Bedrohung bei Reisen nach Deutschland und Frankreich. Laut dem deutschen Innenministerium gibt es keine konkreten Hinweise auf unmittelbar bevorstehende Anschläge. In Afghanistan sind 8 ausländische Sicherheitsdienste verboten worden, darunter auch die Nachfolgeorganisation von Blackwater. Die Regierung wirft den Firmen Korruption und Diebstahl vor. Die afghanische Regierung will die Unternehmen auflösen und deren Waffen einsammeln. Die Sicherheitsunternehmen arbeiten hauptsächlich für die internationalen Truppen, Botschaften und Nichtregierungsorganisationen. Die Stimmberechtigten haben den Zuger Stadtpräsidenten Dolphy Müller von der SP wiedergewählt. Er setzte sich deutlich gegen die Konkurrenten von der SVP und der FDP durch. Zu den Regierungsrats- und den Parlamentswahlen im Kanton Zug liegen noch keine Resultate vor. Der neue Gotthard-Eisenbahn-Tunnel könnte ein Jahr früher in Betrieb gehen als bisher geplant. Weil die Bauarbeiten rasch vorankommen, könnten die Züge schon Ende 2016 durch den längsten Tunnel der Welt fahren, wie die Alptransit Gotthard AG einen Bericht der NZZ am Sonntag bestätigte. Ob die SBB ihre bisherigen Pläne ändert, ist aber nicht klar. Für den früheren Eröffnungstermin müssten auch die Zubringerstrecken bereit sein. In Lettland hat die Koalition von Ministerpräsident Valdis Dombrovskis die Parlamentswahlen klar gewonnen, trotz der harten Sparpolitik der Regierung. Die Mitte-Rechts-Koalition erhält 63 der 100 Sitze im Parlament. Bisher hatte sie im Parlament keine Mehrheit. Die lettische Regierung hatte Massenentlassungen, drastische Einkommenskürzungen für Staatsangestellte und die Schließungen von Spitälern und Schulen durchgesetzt. In Brasilien hat die Präsidentschaftswahl begonnen. 135 Millionen Wahlberechtigte können eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten bestimmen. Laut Umfragen erhält Dilma Rousseff, die Parteikollegin des amtierenden Präsidenten, Lula da Silva am meisten Stimmen. Offen ist, ob sie im ersten Durchgang die für die Wahl nötigen 50% der Stimmen erhält. Rousseffs stärkster Herausforderer ist der konservative José Serra. Das Ergebnis wird in der Nacht auf morgen Montag erwartet. In der Fußball-Super League baut Luzern den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Beat Sprecher.
Die Luzerner kamen mit etwas Glück zu einem weiteren Heimsieg gegen die Berner Young Boys. Die Mannschaft von Rolf Ringer gewann dank einer starken Schlussphase mit 2:0. Elsat Zveratić brachte die Zentralschweizer in der 78. Minute in Führung und Janko Pakar sorgte in der 91. Minute für die Entscheidung. Der FC Luzern kann seinen Vorsprung in der Tabelle nun auf 4 Punkte ausbauen, weil Verfolger Basel überraschend gegen Sion nur 1:1 unentschieden spielte. Arno Bühler brachte die Walliser kurz vor der Pause in Führung, Valentin Stocker glich nach 67 Minuten aus. Der FC Basel konnte während einer Stunde mit einem Spieler mehr auf dem Platz agieren, profitierte von diesem Vorteil aber zu wenig. Immer schwieriger wird die Situation für die Zürcher Grasshoppers. Die Mannschaft von Ciriakos Forza verlor das 222. Zürcher Derby gegen FC Zürich mit 1:2. Alfonso und Juric brachen die Stadt Zürcher 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer durch den jungen Remo Freuler 10 Minuten vor dem Ende kam zu spät. Luzern bleibt also Leader vor Basel und Zürich. Am Tabellenende bleiben die Zürcher Grasshoppers mit 2 Punkten Rückstand auf St. Gallen.
Das Wetter. Im Mittelland liegt morgen früh lokal Nebel, sonst scheint's im Norden noch auf die Sonne, es ziehen aber vermehrt Wolken vorbei. Im Westen ist es meist bewölkt und am Abend wird es stellenweise nass, im Süden kommt verbreitet Regen auf. Die Temperatur reicht im Norden 20 mit 5 bis 25 Grad, im Süden gibt es rund 17 Grad. Am Dienstag ist es überall bewölkt und besonders in den Alpen und im Süden fällt zeitweise Regen, die Temperatur liegt bei rund 17 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS am Tag der Deutschen Einheit, 20 Jahre nach der historischen Wiedervereinigung. Wir berichten natürlich über die Feiern in Deutschland und wir reden dann mit zwei Zeitzeuginnen, einer damals 38-jährigen Bürgerrechtlerin und ihrer Tochter, welche Wende und Vereinigung als 13-14-Jährige erlebt hatte. Ein Generationengespräch über Hoffnungen, erfüllte und enttäuschte. Und nach diesem Echo der Zeit um 6:30 geht die Sendung international der Frage nach, wie erfolgreich Brasiliens Präsident Lula die Armut in seinem Land bekämpft hat. Heute vor 20 Jahren wurde das geteilte Deutschland wieder vereinigt. Das Gebiet der damaligen DDR trat der Bundesrepublik Deutschland bei. Seither ist der 3. Oktober der Nationalfeiertag. Tag der deutschen Einheit. Und der wird jedes Jahr abwechselnd in einem der Bundesländer gefeiert. Heute war Bremen an der Reihe. Und das am 20. Jahrestag mit einer großen Feier, an welcher man besonders auf die Rede des neuen Bundespräsidenten Christian Wulff gespannt war. Kasper Selk berichtet.
Bremen hat alles versucht in dieser etwas eigenartigen Veranstaltung. Man schaltete zum russischen Kosmonauten in die Raumstation ISS, um in der Feierstunde die internationale Vernetzung Deutschlands darzustellen, Erfolg durch Zusammenarbeit. Und um den Solidaritätsgedanken im eigenen Land zu unterstreichen, bat man die Blaumänner auf die Bühne, eine Gruppe von Bremer Behinderten, die mit einer Art Kurzmusical in 5 Minuten alles boten, vom Schwank über Volksmusik bis zum Rap. Beides, die internationale Vernetzung des Landes und das Thema Solidarität, Integration, taucht natürlich auch in der Rede des Bundespräsidenten wieder auf. Christian Wulff war in den letzten Wochen immer wieder vorgeworfen worden, er schweige zu den großen Themen, die das Land bewegten. Zu Themen, zu welchen ein Staatsoberhaupt einfach Stellung nehmen müsse. Heute hat er das getan, wenn auch nicht gerade in der brillanten Rhetorik einiger seiner Vorgänger.
Deutschland, einig Vaterland. Was heißt das heute, 20 Jahre nach der Einheit, in einer sich rasant verändernden Welt?
Deutschland, einig Vaterland, müsse heute auch heißen, sagt Bundespräsident Wulff, zur großen Integrations-, zur Sarrazin-Debatte, dass Zuwanderer in Deutschland willkommen seien.
Wir sind ein Volk. Dieser Ruf der Einheit muss heute eine Einladung sein an alle, die bei uns leben.
Gemeint auch an Muslime. Wulff betont gleichzeitig, dass die Zugewanderten die Grundsätze dieses gemeinsamen Vaterlandes auch achten und respektieren müssten. dass auch sie sich einzubringen hätten, nicht nur profitieren dürften.
Unser Sozialstaat ist kein Selbstbedienungsladen ohne Gegenleistungsverpflichtung.
Wobei die Verpflichtung auf das gemeinsame Ganze, die hielt Wolf auch den Mächtigen vor. Die Finanzkrise habe gezeigt, dass nicht nur unten Parallelwelten entstehen könnten, die nichts mehr mit Einigkeit zu tun hätten, sondern auch in Chefetagen. Beim eigentlichen Thema der Wiedervereinigung war neben der üblichen Rhetorik zur Erfolgsgeschichte und ihren ruhmreichen Helden auch eine nachdenkliche andere Note enthalten, nämlich die Würdigung all derer, die diese 20 Jahre lange schwierige Umstellung im Osten Deutschlands haben durchmachen müssen.
Sie mussten ihr Leben gewissermaßen von ganz Neuem beginnen. Sie haben es getan mit einer unglaublichen Bereitschaft zur Veränderung. Das ist bis heute nicht ausreichend gewürdigt worden.
Anerkennung gegenüber der Bevölkerung in den neuen Bundesländern, die in den letzten 20 Jahren viel Schwieriges hat durchstehen müssen. Christian Wulff sprach von Zusammenwachsen, von Erfolg, von Gemeinsamkeit, aber eher nüchtern. Emotion kam erst zum Schluss der Veranstaltung auf, als die 1500 geladenen Gäste zu Bildern der Wiedervereinigung das Deutschlandlied anstimmten. Einigkeit und Recht und Freiheit.
Deutschland 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, Kaspar Selk hat berichtet. Wir haben heute Mittag mit zwei Zeitzeuginnen gesprochen, Mutter und Tochter. Annemarie Müller ist 58, aufgewachsen in einer Pfarrersfamilie in der DDR. Ursprünglich war sie Krankenschwester, später holte sie das Abitur nach und noch später studierte sie Soziologie. Sie lebt heute in Dresden. In den 80er Jahren war sie eine engagierte Bürgerrechtlerin. Und ihre Tochter Luise Müller, 34, ältestes von vier Kindern. Sie erlebte die Wende als Schulmädchen, war 14-jährig bei der Vereinigung der beiden Deutschland. Sie lebt heute in Bern. Und hier haben wir auch das Gespräch geführt. Wir haben uns zunächst eine Aufnahme von damals angehört. Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, heute vor 20 Jahren über den historischen Augenblick.
Es ist eine Stunde großer Freude. Es ist das Ende mancher Illusionen und es ist ein Abschied ohne Tränen.
Wie war das für Sie, der Abschied damals von der DDR? War das ein Abschied mit Tränen, ohne Tränen?
Für mich war es ein gemischtes Gefühl. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nur gefreut habe, sondern für mich war das einfach zu schnell, dieser Abschied der DDR. Ich hatte das Gefühl, ich werde heimatlos, weil ich eben in der DDR aufgewachsen bin und dort geprägt und gelebt habe. Insofern kann ich nicht sagen, so ungeteilte Freude, sondern ein schwieriges Gefühl.
Das war Annemarie Müller. Wie war es für Sie, Luise, die Tochter?
Die Zeit 90, also abgesehen davon, dass das in meine Pubertät fiel, war eine sehr turbulente Zeit, eine Zeit, in der man nicht wusste, was kommt. Ich konnte es nicht abschätzen. Das einzige Land, das ich kannte, in dem ich aufgewachsen bin, war die DDR. Von daher großes Fragezeichen. Und natürlich durch meine Eltern leicht beeinflusst. Ich hatte andere Möglichkeiten gehört.
Dramatischer als der 3. Oktober war die Zeit davor, die Zeit der Wende. Annemarie Müller, Sie waren Bürgerrechtlerin in den 80er Jahren und zwar in kirchlichen Kreisen. Auslöser für Ihr Engagement war die Tatsache, dass die DDR 1983 auch den Frauen in medizinischen Berufen einen Wehrpass ausstellten und das bedeutete, dass sie für die Armee verfügbar sein mussten. Und in der kritischen Zeit dann vor der Wende waren sie Mitbegründerin der Sozialdemokratischen Partei der DDR im Oktober 89. Hatten Sie damals ganz konkrete Ziele vor Augen, was die Zukunft der DDR angeht, was die Mauer angeht?
Also die Mauer nicht. Soweit habe ich ehrlicherweise nicht gedacht, wie viele in der DDR. Mir war wichtig zu begreifen, dass man die DDR reformieren muss, dass wir uns auf Dinge eingelassen haben, die wir so nicht mehr hinnehmen müssen. Ob das das Einparteiensystem der SED war, ob es die Verhinderung der Meinungsfreiheit war, ob es überhaupt die Einschränkung unserer Freiheit war oder die Möglichkeit der vielfältigen Bildung. Und das war für mich ein Anlass zu sagen, ich muss mich hier engagieren. Und ich gehörte vielleicht nicht zu den angepassten DDR-Bürgern, aber wir haben gemerkt, man kann etwas im Kleinen zumindest bewegen, ohne dass man deswegen große Probleme kriegt. Ich war auch damals Hausfrau, also mir konnte eigentlich niemand irgendetwas tun, deswegen hatte ich alle Freiheiten. Und wichtig war mir wirklich, die DDR gerechter zu machen, für mehr Freiheit zu kämpfen und vielleicht auch das Positive, was in der Idee des Sozialismus oder Kommunismus steckte, wirklich hochzuholen. Denn das, was wir in der DDR hatten, war nun nicht gerade ein gelingender Sozialismus.
Sie sagen, Ihnen konnte nichts passieren, aber ich stelle mir vor, in gewissen Phasen brauchte es doch einen gewissen Mut, Unerschrockenheit. Waren Sie sich dessen bewusst oder war das wirklich so kein Problem?
Also ich muss sagen, so richtig viel Angst hatte ich nie, weil wir uns in einem Netz von Gleichgesinnten gefühlt haben. Und es wurde schon gesagt, dass ich aus einer christlichen Sozialisation komme, die Kirche für uns ein unwahrscheinlich wichtiger Schutz und ein Dach war. Und auch die Spiritualität, die wir gemeinsam gelebt haben. Also insofern kann ich auch heute sagen, es gab wenige Momente, wo ich wirklich Angst hatte.
Wie war das bei Ihnen, Luise Müller? Sie waren damals in der Zeit der Wende, als sich Ihre Eltern engagierten in der Bürgerrechtsbewegung, 13 Jahre alt, hatten drei jüngere Geschwister. Haben Sie eigentlich gewusst, was Ihre Eltern da tun?
Ja, also nicht bis zum allerletzten und vielleicht nicht alles verstanden, aber es hat bei uns zu Hause größtenteils stattgefunden. Es waren sehr viele enge Freunde der Familie, mit denen ich halt auch Kontakt hatte. Es wurde vor unseren Ohren und Augen darüber gesprochen. Und sehr offen damit umgegangen, also Scherze gemacht, dass die Briefe nicht ankamen und wahrscheinlich mal wieder alle zusammen irgendwie in 3 Wochen den Briefkasten erreichen. Für mich war 89 auf der einen Seite Abenteuer, also ich wollte auf die Demonstrationen gehen und wurde nicht gelassen, wofür ich im Nachhinein dankbar bin. Ich habe es dann im Dezember 89 nachgeholt. Auf der anderen Seite sind das doch Momente, in denen ich wirklich Angst hatte. Also da kommt halt der Moment zum Tragen, der 7. Oktober 89, als meine Eltern die Ost-SPD gegründet haben und nicht wiederkamen und ich den Deutschlandfunk hörte, von den Ausschreitungen, von den Verhaftungen hörte und nicht wusste, ob meine Eltern darunter sind oder nicht. Das war ein Moment, wo mir das Herz sehr stark in die Hose gerutscht ist.
Also bange Momente gab es da. Sie sind dann 2 Jahre nach der Vereinigung nach Brüssel gegangen, mit 16, haben Abitur gemacht da, studierten später Soziologie in Göttingen. Und leben jetzt seit 4 Jahren hier in Bern, wo Sie morgen Ihre Dissertation verteidigen am historischen Seminar. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. All das, diese Ausbildung, diese Freiheit, wäre nicht möglich gewesen ohne die Vereinigung?
In keinem Fall. Also ich wäre wahrscheinlich mit 16 in den Beruf gegangen und hätte vielleicht auch nicht die Ausbildung bekommen, die ich hätte haben wollen. Da meine Eltern nicht politisch akzeptabel waren, ich nicht in den diversen Jugendvereinigungen war, also Pioniere, FDJ, sonstiges, hätte ich niemals im Leben Abitur machen dürfen, auf dem ersten Bildungsweg und selbst auf dem zweiten hätte ich danach wahrscheinlich nie studiert. Abgesehen davon, Soziologie wäre auch nicht möglich gewesen. Also für mich hat es ein ganz großes Zukunftsfeld eröffnet in der Hinsicht.
Also neue Freiheit war da möglich und dieses Stichwort hat Lothar de Maizière auch ins Zentrum gestellt seiner Rede zur Wiedervereinigung. Diesen Ausschnitt hören wir uns schnell an.
Wir können einen neuen Anfang machen. Seine Vorzeichen sind die Freiheit, die wir selbst erstritten haben, die Einheit, die wir gewollt haben, das Recht, das wir zu lange entbehren mussten und die Menschenwürde, die uns neu gegeben ist.
Lothar de Maizière betont die Freiheit, die die Menschen in der DDR selbst erstritten haben, die Einheit, die das Volk gewollt hat, das Recht, das er so lange entbehrt habe und die Menschenwürde. Das alles zu erreichen, sich zu erkämpfen, da haben Sie, Annemarie Müller, mitgeholfen als Bürgerrechtlerin. Sind Sie stolz darauf?
Ich denke schon, dass ich darauf auch stolz bin. Vor allem, weil es auch für mich persönlich eine Bereicherung war. Denn auch ich konnte nach der Wende dann mein Hochschulstudium nachholen, was ich zu DDR-Zeiten nicht konnte. Also ich habe diese Freiheit und die Möglichkeiten wirklich geschätzt und bin sehr dankbar dafür.
Und Sie auf Ihre Mutter?
Ja, in der Hinsicht bin ich auch dankbar. Ich hätte nie ins Ausland gehen können. Ich hätte diverse Sprachen und diverse Ausbildungen nicht machen können. Mir wären viele Erfahrungen verwehrt geblieben. Und es hat halt schon alles auf den Kopf gestellt, in einer gewissen Art und Weise.
Da gibt's also einige positive Sachen, diese Entwicklung von damals und seither, und trotzdem hätten Sie einen anderen Weg gesehen, nicht diese schnelle Vereinigung. Wie hätte denn dieser andere Weg ausgesehen?
Ich muss sagen, dass wir, als wir die SDP, also die Sozialdemokratische Partei, gegründet haben, gab es ja parallel auch noch andere Gruppierungen, die ähnliche Dinge getan haben und die alle ein Programm hatten. Und in diesem Programm wurde gesagt, wir wollen eine soziale Gerechtigkeit haben und wir müssen das natürlich unter neuen wirtschaftlichen Bedingungen überlegen. Und ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin und weiß aber, dass die DDR am Ende ihrer wirtschaftlichen Kräfte war. Das heißt also, wir hatten wunderbare Ideen, aber die Frage ist, wie das realisiert werden konnte. Aber ich habe in der DDR und auch in meinem christlichen Verständnis gelernt, dass die Menschenwürde an oberster Stelle steht und die Menschenrechte auch eingehalten werden müssen. Und mir schwebte eine neue deutsche Gesellschaft vor, die sozusagen voneinander lernt, wo die Ostdeutschen von den Westdeutschen lernen und die Westdeutschen von den Ostdeutschen und wo wir sozusagen einen gemeinsamen Beginn eines neuen deutschen Staates machen. Und da ist die schnelle Vereinigung, hat dem sich völlig entgegengestellt, so dass wir dann ganz schnell das Gefühl hatten im Osten, dass wir kolonialisiert werden von Westdeutschen und auch nicht die erste Riege sozusagen, sondern es kamen häufig die, die im Westen Verlierer waren und die im Osten große Chancen hatten. Weil bei uns natürlich viele Ausbildungsberufe fehlten, viele Kenntnisse fehlten. Aber manchmal ist da bei uns ein schlechter Nachgeschmack hochgekommen, weil wir uns wirklich vereinnahmt fühlten, ohne dass es mit uns geschehen ist.
Es hat ja auch eine massive Entwertung stattgefunden. Also ich kann mich erinnern, dass 1991 unsere progressivsten engagierten Lehrer, die halt den Fehler gemacht hatten, irgendwie kurz mal Staatsbürgerkunde noch zu studieren und unterrichten, also in dem Fall, ich glaube, ein halbes Jahr, kollektiv einfach entlassen wurden, dass das auch an den Universitäten stattgefunden hat, wo man auch sehr viel mehr auf den Einzelfall hätte schauen müssen. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Problem, was heute noch nachwirkt. Da dann einfach eine westdeutsche Riege draufgesetzt hat und nicht auf das zurückgegriffen hat, wo man natürlich nach dem Einzelfall jeweils entscheiden hätte müssen, das Gewachsene dagelassen hatte.
Erwartungen natürlich hatte damals auch der Bundeskanzler Helmut Kohl. Wir hören uns das kurz an, einen Ausschnitt aus seiner Rede zur Vereinigung.
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bundesrepublik sind heute ausgezeichnet. Noch nie waren wir besser vorbereitet als jetzt, die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Hinzu kommen Fleiß und Leistungsbereitschaft bei den Menschen der bisherigen DDR. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Die wirtschaftlichen Probleme, dessen bin ich gewiss, werden wir lösen können. Gewiss nicht über Nacht, aber doch in einer überschaubaren Zeit.
Wir wissen nicht, was Helmut Kohl mit überschaubarer Zeit konkret gemeint hat, in der die Probleme gelöst sein sollen, die wirtschaftlichen Probleme, aber wir wissen, 20 Jahre später sind sie nicht gelöst. Wie tönen Kohls Worte heute in Ihren Ohren?
Ich muss gleich mal anfangen, bei den blühenden Landschaften habe ich dran gedacht, da hat er ja recht. Es blüht bei uns, wo früher Umweltverschmutzung war. Es gibt sehr schön sanierte Städte, die bis 1989 fast zusammengebrochen wären und es gibt modernste Technik und Infrastruktur. Nur man muss fragen, was für Kosten daran sind und die Kosten sind eben leider, dass über Menschen Arbeitskräfte hinweggegangen worden ist, ohne sie einzubeziehen und dass wir sehr unterschiedlich in Ostdeutschland, aber zum Teil eine relativ hohe Arbeitslosigkeit haben. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, dass ganz viele Leute weggegangen sind. Gerade junge Leute, die gerne in Ostdeutschland arbeiten möchten, finden keine Arbeit und gehen dann zur Ausbildung oder zum Studium nach Westdeutschland und kommen nie wieder. Und das ist, also wir waren mal 18 Millionen und jetzt sind wir, ich weiß nicht, vielleicht noch 14 oder so in Ostdeutschland. Also das gleicht sich nicht aus. Da merkt man auch, dass die Einheit da nicht richtig funktioniert hat.
Ja, und die Wölfe und andere seltene Raubtiere haben es inzwischen auch wieder auf das Gelände der Ex-DDR geschafft. Annemarie hat recht, also ich bin das beste Beispiel dafür. Ich werde wohl nicht wieder zurückgehen. Was ich an dieser Einspielung gerade noch sehr provokativ im Nachhinein fand, war der Satz, dass Fleiß und Leistungsbereitschaft das Ding schon schaukeln werden. Das stimmt ja vor allem für gewisse Generationen und gewisse geografische Zugehörigkeiten nicht. Also ich meine, jemand um die 50, der halt einen Beruf gelernt hat, den es danach nicht mehr gab, wie Agraringenieur oder was auch immer, in einem ländlich geprägten Gebiet, in dem alle Beschäftigungsmöglichkeiten wegfielen, hatte keine Chance. Der konnte sich noch so auf den Kopf stellen. Und deshalb ist die Schere einfach sehr weit auseinandergegangen. Von denen, die was draus machen konnten, denen es was gebracht hat und die einfach verloren haben. Und das ist, glaube ich, nach wie vor noch das Problem.
Luise Müller und Annemarie Müller über ihr Deutschland 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Super Sunday heißt es heute in Zug, und zwar, weil erstmals quasi alles aufs Mal gewählt wird. Die neue Regierung, das neue Parlament und neue Gemeindebehörden. Und von diesen Wahlen sind in diesen Minuten Resultate bekannt geworden. Unsere Korrespondentin Andrea Keller hat sie. Andrea Keller, offenbar Resultate sind bekannt geworden von den Regierungsratswahlen.
Genau, gerade eben sind die bekannt geworden. Es ist die Alternativen, die Grünen verlieren wirklich einen ihrer zwei Sitze. Ihr Regierungsrat Patrick Gotti wurde nicht mehr gewählt. Damit verlieren die Zucker Linken einen Sitz. Die Alternativen sind nämlich zusammen mit der SP zu den Wahlen angetreten, um die zwei linken Sitze, die sie zurzeit haben, zu halten. Gewinnerin der Wahlen in die Regierung ist die SVP.
Wie sind diese Verschiebungen zu erklären?
Eine große Rolle dürfte dabei sicher das neue Wahlsystem gespielt haben, das hier in Zug jetzt zum ersten Mal zur Anwendung gekommen ist. Es ist Nationalratsproporz, wobei Listenverbindungen nicht erlaubt sind dabei. Das ist in keinem anderen Schweizer Kanton der Fall. Die linken Parteien, also die SP und die Alternativen, die Grünen, die mussten quasi eine gemeinsame Liste machen, um überhaupt eine Chance zu haben, ihre zwei Sitze zu halten. Und auf dieser gemeinsamen Liste war Patrick Gotti quasi das Bauernopfer. Er war an letzter Stelle aufgeführt und sogar nur einmal. Das Risiko, dass Patrick Gotti die dabei über die Klinge springen muss, das war sehr groß, das wusste er selbst auch und das war allen bewusst. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die SVP, die ist mit sehr starken Kandidaten angetreten. Man hat bei den anderen Parteien sogar von einem Tändler-Effekt gesprochen. Heinz Tändler ist der amtierende SVP-Regierungsrat. Er ist über die eigene Parteigrenze heraus sehr beliebt und man wusste, bei den anderen Parteien fürchtete man, dass er für seine Partei Listenstimmen holen wird und das hat er sicherlich gemacht. Und auch der neue SVP-Regierungsrat, der heute gewählt wurde, ist kein Unbekannter, Stefan Schleier. Es ist der Parteipräsident der Zuger SVP.
Die SVP, also die Gewinnerin dieser Regierungsratswahlen, die Linke sind die Verlierer. Weiß man schon, ob sich bei den Parlamentswahlen dasselbe abzeichnet?
Eben erst sind jetzt auch die Parlamentswahlen, also das Kantonsparlament, sind die Resultate gekommen. Und es ist auch so, dass hier die Linken die Verlierer sind, wobei die SP, die kann alle ihre Sitze halten. Es sind wiederum die Alternativ, die Grünen, die alles in allem vier Sitze verlieren. Zwei davon gehen an die SVP und zwei andere erobern die Grünliberalen. Die sind hier zum ersten Mal angetreten im Kanton Zug und haben zwei Sitze geholt.
Besten Dank nach Zug, Andrea Keller. Damit sind wir am Ende des heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber für die Nachrichten, Jan Grübler. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.